Ihr Lieben, ich grüße euch auch ganz herzlich zum Gottesdienst heute, den wir feiern, auch mit dem Abendmahl anschließend. Und es ist schön, dass wieder Menschen da sind, die ja weit weg im Urlaub waren, die wieder zu uns gekommen sind und manche, die wir auch oder die ich auch länger nicht gesehen habe, aber auch unsere Kurgäste. Ganz herzliches Willkommen noch einmal. Wie bereits im Psalm 84 schon hingewiesen, der Psalm der Freude, das hat damit zu tun, dass wir heute den vierten Sonntag der Passionszeit feiern. Dieser Sonntag, wie ihr seht auf dem Sonntagsblatt, Letare, daher kommt nämlich auch der Vorschlag für diesen Psalm. Letare heißt Freude. Das ist der Sonntag Freude heute. Im Grunde, von der Passionszeit her gesehen, schon ein erster Vorblick auf die vorösterliche Zeit. Ja, wir sind in der vierten Woche seit Aschermittwoch in der Passionszeit. Und heute werden wir uns Gedanken machen und ich habe auch ein wenig vor, seid nachher nicht überrascht, wenn das dann plötzlich kommt, ein wenig Bibelkunde mit euch zu machen. Aus dem Johannesevangelium. Der Dietmar guckt mich ganz kritisch an, aber ich denke, dass da ganz viel fundiertes Wissen auch vorliegt. Und wenn nicht, umso besser ist es eben, seine Bibel zur Hand zu nehmen. Und wir haben ja hier auch ganz viel im Regal, auch mal mitzulesen, zu prüfen, was erzählt sie uns heute, in welchem Kapitel steht das da tatsächlich. Ja, aber ihr vertraut mir ja, dass ich euch auch nichts Falsches sage. So viel schon mal zur Einleitung. Jesus, das Brot des Lebens. Das ist der Vorschlag für den heutigen Sonntag, Letare. Und die Gnade Gottes und die Liebe des Herrn Jesus Christus sei auch jetzt in dieser Stunde, an diesem Vormittag bei uns, in der Wahrheit des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema Brot des Lebens hat ja ganz viel auch mit dem heutigen, mit unserem Abendmahl zu tun. Und zunächst möchte ich gerne beten mit Worten von Nikolaus von der Flü, ein Mystiker aus dem 15. Jahrhundert. Herr, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Gib alles mir, was mich hinführt, zu dir. Amen. Jesus Christus hat von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Er ist der Christus. Er ist der Ewige. Wir gedenken des Leidens Jesu auch an diesem Tag und in diesen Wochen. Wie geht es dir, wie geht es uns mit den Katastrophenmeldungen in den vergangenen Wochen und man könnte vielleicht sagen in den vergangenen Monaten? Es hört gar nicht auf. Katastrophen, Hunger, Krisen, und damit die Überschwemmungen, von denen wir jetzt wieder gehört haben in Afrika, in Malawi. Von den Überschwemmungen denke ich manchmal, man sieht das auch in den Bildern, als Folge nämlich die Vernichtung von Böden, Ackerböden und des Anbaus. Also die Menschen sind ja davon abhängig, dass sie ihre Äcker besäen. Und wenn das alles überflutet und überschwemmt ist, das ist eine Folge, Katastrophe könnte man sagen. Und wir, ich denke mal, jeder hat heute Morgen ein wunderbares Frühstück genießen können. Wir in Deutschland haben eine Auswahl von über 350 Brotsorten. Oder vielleicht habt ihr auch ein leckeres Frühstück genossen, ein leckeres Brötchen. Ist das überhaupt noch möglich, das mit gutem Gewissen zu genießen, angesichts der Hungersnot, der katastrophalen Hungersnot weltweit auf unserem Globus. Und ich denke mal, als Christen wollen wir ja nicht selbstverständlich annehmen, sondern das auch mit Dank, mit Dankbarkeit gegenüber unserem Schöpfer annehmen und genießen. Ja, die Predigt heute befasst sich mit einem Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Wir machen einen kleinen Ortswechsel von Bad Nauheim und versuchen uns vorzustellen in Galiläa die Wirkungszeit Jesu nach der Taufe in Galiläa an dem See Genezareth oder auch See Tiberias. wo Jesus unheimlich viel Wunder auch gewirkt hat, da wollen wir uns heute hinbegeben, geografisch. Wir denken auch an den Sederabend, also an den Abend, an dem Jesus vor seinem Verrat, also den Donnerstag, den grünen Donnerstag, das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und ich möchte diese Predigt gerne entfalten in drei Punkten. Als Einstieg, wir hören erstmal die Verse aus Johannes 6. Erstens, zweitens, machen wir uns Gedanken über das Fasten und die Leidenszeit Jesu. Und drittens, Gott stellt uns ganz persönlich in seinen Heilsplan. Und ich möchte auch die Frage stellen, was ist sein Wille? Herr, was kann ich für dich tun? Als Bitte oder als Gebet? Die Bibel ist ja ein Lebenshilfsbuch und sie ist kein Märchenbuch, wenn das auch immer wieder jemand sagen möchte. Vielleicht nicht hier in unseren Reihen, aber in Gesprächen, in Diskussionen, vielleicht im Schulalltag. Ja, wenn Leute erzählen, dass sie in einen Gottesdienst gehen oder in eine Jugendstunde und das Gegenüber dann sagt, was, wo, wie soll ich das verstehen? Nein, dann kann man ganz klar sagen, das ist kein Märchenbuch, sondern die Bibel ist Gottes Geschichtsbuch. Das schon mal vorab. Und nun hören wir einige Verse aus, das ist ein recht langes Kapitel, Kapitel 6, aber ich möchte nur einige Verse auszugsweise lesen. Johannes 6, Verse 35, folgende. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bei manchem klingelt es schon, das war die Jahreslosung vom letzten Jahr, wenn wir uns erinnern. Johannes 6, 37. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, dass er das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist. Der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit der, der davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Soweit mal die Verse aus Kapitel 6 bis Verse 51. Ja, in der Vorbereitung auf diesen Text, auf diese Predigt, habe ich es irgendwie mal wieder total spannend gefunden und auch genial. Es war beeindruckend, im Johannesevangelium zu lesen, mal die Kapitel durchzustöbern von A bis Z. Und es lohnt sich ein kleiner Seitenblick mal zu den vorangehenden Evangelisten, die sogenannten Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas. Im Johannesevangelium gibt es ja einige Texte, die zählen zum sogenannten Sondergut. Das will sagen, Diese Berichte stehen also nur bei Johannes. Und ich würde gern mal an der Stelle nachfragen, wer kann mir denn spontan einen Text oder zwei nennen, die zum Johannesevangelium gehören und die wir sonst in den Synoptikern nicht finden? Ganz spontan. Also, wir machen es mal der Reihenfolge nach. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Die Abschiedsreden, Kapitel 14 bis 16 bei Johannes. Sie sind sehr markant. Ja, ja, denk mal an die Wundergeschichten. Jawohl, also Johannes 2, das erste Wunder, wo es dann heißt, im Johannesevangelium, Ende des Kapitels oder dieser Wundergeschichte, er offenbarte seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, damit er die Herrlichkeit Gottes groß werde. Johannes 2, Hochzeit zu Kana. Und Johannes 4 haben sie noch gesagt, ja, die Frau am Jakobsbrunnen, haben wir letztes Jahr auch eine Predigt drüber gehört. Jesus, der Durststiller. Man könnte weitergehen. Johannes 5, haben wir hier auch schon mal eine Predigt gehört, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Sondergut finden wir nur bei Johannes. Ja, jetzt sind wir bei Johannes 6. Im Kontext dieses Kapitels, wo ich jetzt eben gerade gelesen habe, ist am Anfang erstmal die Speisung der 5000. Also ganz wichtig, das große Wunder. Dann Kapitel 7, das Laubhüttenfest. 8, vielleicht kennt ihr auch manche Verse und wisst vielleicht im Moment nicht genau, wo es eigentlich hingehört. Kapitel 8 ist auch ein sehr bedeutsamer Vers, wo Jesus von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln im Licht der Finsternis, sondern er soll das Licht haben. 9, die Heilung des Blinden. Wir kennen zwar auch andere Heilungsgeschichten über den blinden Bartimäus, aber des Blindgeborenen ist also auch hauptsächlich ausschließlich hier bei Johannes. Dann die Auferweckung des Lazarus, 12, 11 und 12, die Salbung in Bethanien. Man könnte das weitermachen, die Fußwaschung, Kapitel 13. Ganz wichtig, da werden wir heute noch ein paar Gedanken hören über die Fußwaschung. Abschiedsreden ist schon genannt worden. Das markante Kapitel aus Johannes 15, wo Jesus von dem Weinstock spricht, ich bin der wahre Weinstock, die ich bin Worte. Ja, das ist einfach gut, dass man die im Herzen hat und vielleicht auch auswendig kann. Hohe priesterliche Gebet war schon genannt. 18, die Gefangennahme Jesu, wo es also dann ganz klar wird mit der Passion, mit dem Leiden Jesu und Sterben, seine Gefangennahme, die Geißelung und Verspottung. Der Ostermorgen, und Thomas spreche ich jetzt an, der ungläubige Thomas, der bei Johannes 20 vorkommt, am Ostermorgen. Die Begegnungen mit den Frauen, das ist einfach ein wunderbares Kapitel. Und auch das Evangelium und zuletzt der Auferstandene am See Tiberias, wo wir uns ja jetzt auch befinden. Die Berufung des Petrus als Fels. Mir ist es so gegangen, als ich jung zum Glauben gekommen bin. Da haben mir die Leute von St. Krishona, von den Missionarsthemen, damals empfohlen, lies zuerst mal das Johannesevangelium. Da erfährst du ganz viel über das Leben Jesu. Und so ist es auch gewesen. Das prägt mich bis heute. Denn ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, das Zitat, das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, aber es hat jemand mal gesagt, das, was sich einprägt, das prägt sich aus. Das, was sich einprägt, das hat ja eine Auswirkung. Und darum, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn das der Inhalt ist unseres Lebens, das wird sich auswirken, hier in unserer Gemeinde, aber auch in unserem ganz persönlichen Leben. Also wird sich auswirken in dem, was wir erzählen, was wir weitergeben. Oder wollen wir die wichtigste Botschaft für uns behalten? Wir wollen ja ansteckende Menschen sein, die auch einladen zu den Veranstaltungen, zu den Gottesdiensten, also missionarisch. Ja, die Struktur bzw. der Aufbau des Evangeliums oder Kapitelinhalte zu wissen, kann immer wieder nur empfehlen, ist empfehlenswert, das auch zu lernen. Ein Kapitel haben wir eigentlich unterschlagen, weil wir gleich bei zwei angefangen haben, die Hochzeit zu Kana, bitte? Ja, genau, aber mir war noch wichtig, Kapitel 1, da fängt ja Johannes an mit dem sogenannten Prolog, mit dem Logos, wo er sagt, das Wort ward Fleisch und das Fleisch, also Jesus ist Fleisch geworden durch die Geburt, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Kapitel 10, das Hirtenkapitel und vor allem 12, wo wir heute ja den Wochenspruch auch gelesen haben, vermutlich oder noch hören werden. Das ist nämlich Kapitel 12, 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Letare, darum die Freude, darum die Osterfreude, der Hinweis schon auf die Auferstehung. Und wer ist das Weizenkorn? Das ist Jesus Christus selbst. Er ist das Korn, das in die Erde fällt. Das ist ein Lied, das gibt es im Gemeinschaftsliederbuch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Korn, das in die Erde fällt. Dietmar, ist das bekannt? Ich habe hier das Gesangbuch mal mitgebracht. Da ist... Wir haben das in der Oster- oder Passionszeit immer wieder mal gesungen und mir war das auch neu bis dahin, aber es hat auch eine Aussage. Denn das Weizenkorn, das ist Jesus Christus personifiziert, der sein Leben für uns in den Tod gegeben hat. Ja, und dann aus demselben Kapitel 12, vielleicht auch ein bekanntes Wort, wer mir dienen will, der folge mir nach. Also wer Jesus dienen will, der folge ihm nach. Nachfolge, das wird uns heute auch beschäftigen, dieses Thema. Es ist ein großes Thema im Johannesevangelium. Und ich werde auch nicht müde, wie vielleicht an anderer Stelle im Neuen Testament es mal heißt, ich meine, es war Paulus, der gesagt hat, ja, immer wieder auch zu ermutigen, lest die Bibel, lernt Bibelverse auswendig. Ich habe das ja schon gesagt. Was sich einprägt, das wirkt sich aus. Wir können ja Bibeltexte auch beispielsweise in Liedern, da wird sich unser Dirigent freuen, wenn ich das sage, in Oratorien, in Kantaten lernen, ganz besonders die Passionen, wenn wir jetzt vielleicht Zeit haben, mal in der Passionszeit, auch mal eine Kantate zu hören oder das Matthäus, die Matthäus-Passion, die Johannes-Passion. Vielleicht wird sie hier in Bad Nauheim auch aufgeführt. Das sind biblische Texte, die dem Johann Sebastian Bach zugeschrieben wurden und er hat diese wunderbare Musik dazu gemacht. Ich kann das nur empfehlen und da denke ich immer, es ist keiner zu jung und es ist noch keiner zu alt, um sich dem mal zu widmen oder wieder ganz neu hinzusetzen und das mal in Ruhe zu hören. Jesus sagt an anderer Stelle, sammle dir Schätze im Himmel und ich finde, das sind geistliche Schätze. Die Bibel ist ein geistliches Schatzkästlein. Vor zwei Wochen haben wir hier an dieser Stelle die Predigt gehört aus dem Alten Testament von dem Propheten Hesekiel. Da ging es um den wunderbaren heiligen Namen, den das Volk Israel entehrt hatte und um die Herzerneuerung. So weit sind wir gar nicht eigentlich gekommen. Ja. Im Alten Testament schon vorgezeichnet auf die heutige Bibellesung, auf die heutige Predigt. Von dem Menschensohn ist da die Rede. Kapitel 6, Vers 27. Das möchte ich jetzt vorlesen. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben. Jesus selber. Denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Das ist die ewige geistliche Speise. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt ist die Fastenzeit. Heute haben wir ja bereits schon gehört und wir haben es auch auf dem Sonntagsblatt. Der vierte Sonntag der Passionszeit. Und mit anderen Worten ausgedrückt, vielleicht darf ich es mal so sagen, dass wir in der Passionszeit vielleicht doch nochmal nachdenken, auf welche Dinge wollen wir mal verzichten, um die Zeit, die wir dadurch gewinnen, mehr mit unserem Meister, mit unserem Herrn zu verbringen. Ich habe jetzt vor allem gedacht, ich habe eine Mail bekommen von jemandem, der hat mir geschrieben, ich hatte jetzt mal PC-Fasten, darum konnte ich dir nicht antworten. So eine Woche muss ich das sicher warten, aber es ist eine gute Idee, mal auf den PC zu verzichten, auf TV, Netflix-Serien. Junge Leute, würde ich sagen, verzichte doch mal auf TikTok. Schau dir nicht dauernd das eine Video an und das andere. Du wirst abhängig davon. Die Medien schreiben davon, dass die Jugendlichen heutzutage über 2 Stunden am Tag sich am Smartphone bedienen. Und ja, die Abhängigkeit ist auch durch die Corona-Pandemie sehr, sehr hoch geworden. Instagram, einfach mal Handy ausschalten. Viele Grüße an eure Kinder, wenn ich euch gerade im Blick habe, ja. Aber eben, es geht ja nicht nur um die Jugendlichen, es geht ja auch um uns ganz persönlich, um die Erwachsenen. Wollen wir uns mehr Zeit nehmen für Gottes Wort? Also eben nicht nur sonntags morgens im Gottesdienst, denn er ist das Brot des Lebens. Es ist die Zeit, die wir mit unserem Meister und Herrn Jesus haben. Es ist heilige Zeit. Jesus ging allein auf einen Berg, das lesen wir immer wieder in den Evangelien, und er hält Zwiesprache. Er fragt Gott, seinen Vater, nach dem Willen Gottes. Er betet, ja, wir sind deine, wir sind unsere Erfahrungen an dieser Stelle. Ist es uns wichtig, dass wir stille Zeit haben? Oder das Gebet? Oder geht das manchmal vielleicht nur noch so häppchenweise? Es ist gut, dass wir hier Hauskreise anbieten, wo wir auch eben das Bibellesen miteinander vertiefen oder zusammen beten, austauschen oder auch in den Familienhauskreisen sind. Das ist eine Form, wo man nochmal neben dem Gottesdienst zusammenkommt. Oder auch immer wieder höre ich von Ehepaaren, die jetzt aber auch schon im Ruhestand sind und eben auch mehr Zeit haben, die sich viel Zeit nehmen, morgens bei mir oder nach dem Frühstück, für die Gebetszeit, für die stille Zeit, für Gebetsanliegen aus der Gemeinde. Das ist wichtig. Denn das ist die ewige und geistliche Speise, die nicht vergeht. Johannes 6, die Speisung der 5000, das ist sind gleich die ersten Verse, das ist der Kontext, also was vorausgeht, das Wunder, was Jesus gewirkt hat, und wo auch die Jünger, die das miterlebt haben, natürlich erstaunt waren. Und jetzt eben diese Gemeinschaft mit den Jüngern, wo sie unterwegs sind am See und Jesus ihnen weitere Geschichten erzählt und von sich sagt, ich bin das ewige, das lebendige Brot des Lebens. Und zum dritten Punkt, Gott stellt uns auch ganz persönlich in seinen Heilsplan. Das ist mir heute wichtig in dem Gottesdienst, dass wir uns neu ausrichten auf die Beziehung zu Christus, weil er ist unser Meister, unser Inspirator, unsere Mitte. Er ist das Brot des Lebens. Er ist unser Befreier und unser Erlöser zur Rettung der Welt aus Liebe. Da klingt das Kernevangelium an. Das hineinpasst in eine kleine Nussschale, weil das ist das Wichtigste. Und ihr könnt es mir sicher sagen, an was ich denke. Das Kernevangelium bei Johannes, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das Leben, das ewige Leben haben. Und wie ich schon gesagt habe, dieser Text aus Johannes 6, dieser Sonntag, Letare, die Freude, ist schon ein Ausblick auf die vorösterliche Freude. Und darum möchte ich gerne auch auf die Jünger aus Lukas 24 hinweisen, die beiden Emmaus-Jünger. Brannte nicht unser Herz in uns, als er so mit uns redete von den alten Schriften und die Psalmen auslegte, angefangen bei Mose? Und wenn man Lukas 24 liest, dann hat man den Eindruck, dass es den beiden ganz gut gefallen hat, dass dieser Wanderer, der ja erstmal für sie nicht zu erkennen war, dass es ganz schön war und ihnen gut getan hat, dass sie mit ihm unterwegs waren in ihrer Trostlosigkeit oder in ihrer Traurigkeit. Und Jesus folgt der Einladung dieser beiden Jünger. Er wäscht ihnen die Füße und er feiert mit ihnen Mahl, das Abendmahl. Er bereitet es vor, er spricht das Einsetzungswort, das wir nachher auch hören werden. Er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und Jesus spricht den Mahlsegen. Diesen Moment, vielleicht hätten wir den auch ganz gerne mal miterlebt. Wir können uns aber vorstellen, dass die Jünger ganz schön aufgeregt waren. Ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten den, von dem das erste Testament hinweist und sagt, er ist der Menschensohn. Er geht in den Tod und gibt sich aktiv hin für mich, für uns als Weizenkorn. Ja, und als Frucht die neu wachsende Liebe, die uns verwandelt. Das ist der Höhepunkt der Begegnung der Jünger mit Jesus und das Feiern des gemeinsamen Mahles. Beim Brotbrechen, da haben sie ihn erkannt. Was für eine Erfahrung, ihr Lieben. Und wie geht es uns auf dem Weg der Nachfolge? Römer 8, 32, manche von euch lesen ja diese vorgeschlagene ökumenische Bibellese aus dem Römerbrief in den letzten Tagen. Und da ist mir persönlich auch so groß geworden, wie es da heißt, aus Römer 8 von Jesus. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, weil er hat alles getan und ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Manchmal ist es uns wohl auch so ergangen wie den Emmaus-Jüngern, dass wir das Naheliegende nicht erkannten. Und wir erkennen den heilvollen Plan Jesu vielleicht erst im Rückblick. So wie bei einem Teppich, wenn man das Bild mal gebrauchen kann, den man umdreht und sieht, oh, da sind ganz viele Knoten und da sind noch Fäden, die sind noch gar nicht richtig verarbeitet oder vielleicht so vernäht, dass auch die Rückseite ganz schön aussieht. Nimmt man aber die Vorderseite und schaut sich den Teppich an, dann ist es ein Kunstwerk Gottes, aus vielen Fäden gewebt. Gott stellt uns in den Heilsweg und es ist seine Absicht. Er hat alles gegeben, für dich getan und in Jesus Christus schenkt er uns alles, das volle Heil. Bist du noch auf dem Weg oder bist du noch auf der Suche? Du kannst ihn finden. Und wir wollen mit Jesus und durch Jesus und mit seinem Geist das neue Lied, das neue geistliche Lied singen. Es wird gepredigt in seinem Namen Buße und Umkehr zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und darum kann es uns immer wieder nur gesagt werden, bleiben wir auf dem Weg mit Jesus in seiner Nachfolge und erzählen wir auch, was wir erleben mit ihm. Jesus will uns unvergängliche Speise geben. Er ist das Brot des Lebens. Und diese Speise bekommt der, der an Jesus glaubt. Jesus stillt auch deinen Lebenshunger, deinen Lebensdurst. Bei Tisch, das ist seine Art, das ist die Jesusart. Und manchmal ist es eine seltsame Welt, denn Jesus ist bei uns, er ist mit uns und wir erkennen ihn nicht, ähnlich wie die Emmausjünger. Darum lasst uns beten, Jesus, komm in unser Herz und Haus, komm in unsere Gemeinde. Herr, was kann ich für dich tun? Wo willst du mich gebrauchen? Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. So werden wir gleich in dem nächsten Lied miteinander singen. Und Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jeder, der an Jesus glaubt, ist dazu eingeladen. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Gib mir ein neues und ein ungeteiltes Herz. So können wir miteinander die Gemeinschaft teilen, indem wir nachher mit auch das Abendmahl feiern. Und der Friede Gottes begleite uns auf unseren Wegen und segne auch die Gemeinschaft in der Feier des heiligen Abendmahles. Amen.